Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Man sieht das auch sehr stark, wenn man beispielsweise die gleiche Frage stellt, aber ohne diese Emotionsinformation oder diese empathische Information dazu, wie unterschiedlich die Antworten des Bots oder eben der Technologie sind und wie viel besser und intuitiver eben durch den Zusatz dieser empathischen Komponenten die Antwort tatsächlich wird. Das heißt, man spart sich auch sehr viel Zeit, weil man einfach eine bessere Antwort bekommt oder eine bessere Interaktion bekommt und man hat einen zusätzlichen Intelligenzlevel in dieser Kommunikation. Einen niedrigeren Frustlevel in der Kommunikation, weil man eben deutlich besser wie in einem natürlichen Umgang mitteilen kann, was sozusagen Sache ist.
Sprache ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer zwischenmenschlichen Kommunikation. Neben Wortwahl und Satzbildung, also dem, was wir auch in der schriftlichen Kommunikation nutzen können, ist die Stimme, die Intonation, unsere Sprechweise der wahrscheinlich wichtigste Faktor in der mündlichen Kommunikation. Darüber, wie wir sprechen, transportieren wir vieles von dem, was wir sagen, vor allem Emotionen. Voicebots konzentrieren sich aktuell trotzdem noch sehr stark auf die Inhalte. Aber was wäre, wenn Computer auch die Sprechweise analysieren und uns und unsere Emotionen besser verstehen könnten? Heute haben wir eine Folge voller spannender Themen. Zunächst geht es darum, wie Voicebots und Roboter durch KI-basierte Sprachanalyse empathischer werden können, wie dies die Interaktion zwischen Mensch und Maschine verbessern kann und in welchen Bereichen der Einsatz von empathischen Voicebots oder Robotern besonders sinnvoll sein kann. Anschließend diskutieren wir, wie KI-basierte Sprachanalyse im Gesundheitswesen eingesetzt werden kann, um Krankheitssymptome frühzeitig zu erkennen, Patienten kostengünstig in regelmäßigen Screenings zu untersuchen und bei der Therapie zu unterstützen. Abschließend geht es um die Auswirkungen des EU-AI-Acts auf den medizinischen Sektor. Dazu habe ich meinen Gast mit einer ganz besonderen Vita eingeladen. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Landshut, stellvertretende Leiterin für den Bereich Political Affairs für den KI-Bundesverband in Bayern und nicht zuletzt Geschäftsführerin und Mitgründerin der Audioring GmbH, einem international agierenden Unternehmen für KI-gestützte Audioanalyse und Emotionserkennung. Darüber hinaus ist sie im Ehrenamt tätig für unzählige Organisationen und Mitglied der Vollversammlung und Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern. Mein heutiger Gast ist Professor Dagmar Schuller. Hallo Dagmar.
Hallo Thomas, freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
Ich hatte ja schon mal so ein bisschen das Thema eingeführt, vielleicht dann als Einführung so die Frage, warum sollten Voicebots und Roboter einfühlsam sein? Was sind denn die Vorteile von Empathie für die Mensch-Maschine-Interaktion?
Da gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Man muss sich das nur vorstellen, wie wenn man mit einem anderen Menschen auch spricht. Wenn man das Gefühl hat, dass jemand anderer einem zuhört, jemand anderer einen versteht und tatsächlich auf das eingeht, was man nicht nur inhaltlich, sondern auch zwischen den Zeilen vermittelt, dann vermittelt das selbst ein besseres Gefühl und man geht ganz anders um. Typische Beispiele dafür sind Mimicking. Das heißt, wenn man beispielsweise im Ausland ist oder irgendwo anders, wo Personen anders sprechen, eine andere Intonation haben oder einen anderen Rhythmus, passt man sich dessen ganz intuitiv an, um einen besseren oder höheren Verständnisgrad zu erzielen. Und da ist natürlich der Sinn und Zweck, selber besser verstanden zu werden und tatsächlich selber auch ein besseres Gefühl zu bekommen. Und um nichts anderes geht es auch dabei, wenn man eben zwischen den Zeilen liest, dieses Wie analysiert in der Kommunikation mit der Maschine. Ziel ist es da in dem Fall natürlich, dass man Stress reduziert, dass man im Grunde genommen aber auch Ängste abbaut und eine möglichst natürliche Konversation ermöglicht, damit man selbst sich besser fühlt im Austausch und im Handling mit der Maschine und tatsächlich das erreicht, was man wirklich möchte.
Und im Zwischenmenschlichen, da geht es ja auch darum, Rapport aufzubauen, indem man sich anpasst. Und dann gibt es natürlich auch diese Extremformen, würde ich mal sagen. Ironie zum Beispiel. Ironie kann ich nicht auf textlichen Inhalt reduzieren. Das merke ich nur an der Intonation, nur an der Sprechweise.
Ganz korrekt. Man merkt ganz vieles unterschiedlich an der Sprechweise. Beispielsweise nehmen wir ganz trivial etwas aus der Marktforschung. Ja, Sie wollen wissen, ob jemand in den nächsten 12 Monaten ein Auto kauft. Und Sie fragen Ihren Probanden, beabsichtigen Sie in den nächsten 12 Monaten ein Auto zu kaufen? Und einer sagt ja, der andere sagt ja und der dritte sagt ja. Wenn Sie nur die Spracherkennung einsetzen würden oder nur auf den Inhalt achten, haben wir 3-mal das Wort ja. Das heißt, unveränderter Inhalt. Beim ersten ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich kauft oder die Absicht deutlich eher ablesbar als beim zweiten, der so ein bisschen unentschlossen gilt. Das heißt, hier habe ich beispielsweise auch eine komplett andere Strategie um mit diesem Probanden oder potenziellen Kunden tatsächlich zu sprechen. Beim dritten klingt es eher ironisch, das heißt im Grunde genommen brauche ich da gar keinen Aufwand betreiben und den Nerven, indem ich ihn 10-mal noch frage, ja, welche Art von Auto, weil er wird keins kaufen. Es ist ironisch gemeint, er hat vermutlich nicht die budgetäre Situation, die das erlaubt. Das heißt im Grunde genommen, vor allem insbesondere im letzten Fall, der ganz furchtbar ist für beide Parteien, weil keiner davon zum Ziel kommt, führt das nur zu Stress und Ärger. Und bei beiden nicht zu dem, was sie erreichen wollen. Und genau darum geht es auch, diese Nuancen dazwischen zu finden, die, wie du richtig gesagt hast, am Anfang durch den reinen Text überhaupt nicht erkennbar sind.
Wie funktioniert das? Wie kann man das im Computer beibringen? Wie geht Emotionserkennung durch Stimmanalyse?
Im Grunde genommen erkennt man nicht die Emotion. Also es ist nicht so, das ist vielleicht ein bisschen ein Mythos, dass die Maschine jetzt ein schlechtes Gewissen oder ein Bauchgefühl oder diverse Dinge kennt oder einen Menschen gläsern macht. Nein, man macht es im Grunde genommen so, dass man der Maschine beibringt, die Merkmale zu erkennen, wie ein anderer Mensch sie erkennen würde, wie ein anderes Gegenüber. Und hier liegen wir beispielsweise bei einer Erkennungsleistung des anderen Menschen, wenn er die Person noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, die sich ungefähr um die 70% einpendelt. Also ich kann Daumen mal Pi erkennen, in welcher Gemütslage oder Stresssituation sich jemand befindet, auch wenn ich ihn persönlich noch nicht getroffen habe, wenn ich die ersten Worte mit dieser Person austausche. Und genau darum geht es auch, dass man das der Maschine beibringt. Und wir sind mittlerweile so weit, dass die Maschine ein bisschen besser ist als der Mensch. Und natürlich ist es auch wie beim Menschen so, je mehr oder je intensiver man jemanden kennt, oder je mehr Trainingsdaten einer Person die Maschine eben auch hat, umso besser ist sie auf diese Person auch eingestimmt. Wobei es, wie gesagt, darum geht, tatsächlich der Maschine das beizubringen, eben wie ein anderer Mensch es erkennen würde. Das heißt, man sammelt insbesondere Daten, die danach von Menschen gelabelt werden. Das heißt, Experten, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, die sich gerade eben mit diesem Bereich besonders intensiv beschäftigen, die annotieren diese Daten. Das heißt, sie labeln, sie vergeben eben entsprechende Informationen oder lassen die Maschine durch dieses Labeling wissen, mit welcher Art von Zustand sie sozusagen an der Stelle konfrontiert ist. Auch diese Art von Labeling kann man natürlich, wie man labelt, ebenfalls einer Maschine beibringen. Das heißt, das sind an dieser Stelle hybride Ansätze, mit denen dann die Daten auf qualitativ hochwertige Ebene gebracht werden und mit denen dann die entsprechenden Modelle trainiert werden. Basis dafür sind psychologisch validierte wissenschaftliche Modelle, das heißt eben Ansätze, die in der Emotionsforschung oder in der Psychologie sehr verbreitet und wissenschaftlich sehr intensiv untersucht wurden. Und beispielsweise hat sich hier in den letzten Jahren sehr stark ein dimensionaler Ansatz durchgesetzt. Das heißt, man untersucht eben nach unterschiedlichen Dimensionen wie dem Grad der Erregtheit oder der Valenz, das heißt, wie positiv oder negativ jemand etwas wahrnimmt oder beispielsweise auch der Dominanz, wie dominant jemand spricht. Es gibt dann auch, das sind die drei Hauptstränge, die man hauptsächlich hier an dieser Stelle technisch auch anwendet. Es gibt auch andere Dimensionen, beispielsweise wie aufrichtig jemand spricht und zusätzlich wird an dieser Stelle natürlich auch nicht nur das analysiert, was man tatsächlich eben spricht im Austausch der Sprache, sondern auch sogenannte Sound-Events, die Aufschlüsse darüber geben können, wie es einem tatsächlich geht. Und das sind zum Beispiel Dinge wie Lachen, Weinen, Seufzen und Dinge, die im Grunde genommen keinen sprachlichen Inhalt besitzen, sondern tatsächlich aber trotzdem Auskunft darüber geben, wie geht es mir, wenn jemand da sitzt und weint und weint und weint, geht es dem vermutlich nicht allzu gut. Ja, der sagt aber vielleicht gar nicht viel an dieser Stelle. Das heißt, auch diese Merkmale, Paralinguistik nennt sich das, sind in diesen Modellen berücksichtigt, um auch eine höhere Trefferquote zu bekommen. Und das hört man an der Stelle, wenn man einen reinen Text hat, natürlich nicht. Da steht vielleicht drin, weint, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie intensiv da jemand weint, ob er tatsächlich wirklich schluchzt, oder ob es tatsächlich so ein bisschen so ist. Ja? Mhm. Das heißt, im Grunde genommen haben wir hier sehr viele Informationsdimensionen oder Merkmale, die wir hier für die Modelle verwenden können, die sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben und deutlich präziser sind, als es beispielsweise mit Textvarianten jemals möglich wäre.
Vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren kam jetzt mein ganz, ganz großes Sprachmodell mit einer Chat-Oberfläche heraus, und mit den großen Sprachmodellen hat sich die generative KI ja extrem weiterentwickelt, beziehungsweise ist in der Wahrnehmung der Leute extrem weiterentwickelt. Hat das irgendeinen Einfluss auf eure Arbeit gehabt?
Natürlich, natürlich. Also bei uns ist es eben so, dass beispielsweise die Generierung entsprechender Daten oder synthetischer Daten, auch Trainingsdaten, durch den Einsatz der großen Sprachmodelle deutlich effizienter abläuft. Und was natürlich für uns auch extrem von Vorteil war, ist, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion in der klassischen Spracherkennung beziehungsweise eben in diesen Antwort-Frage-Antwort-Pärchen deutlich flüssiger abgelaufen ist, als es bisher der Fall war. Es liegt daran, dass diese großen Sprachmodelle nicht nur, wie der Name schon suggeriert, auf Basis extrem vieler Daten generiert worden ist, sondern eben auch auf Basis der statistischen Technologie dahinter. Das heißt, wir haben es hier weniger mit einer Art von Intelligenz zu tun, als mit einer Art von sehr guter Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der im Grunde genommen diese Modelle errechnen, welcher Teilbereich als nächstes am wahrscheinlichsten sozusagen kommt. Das ist nicht unbedingt immer 100% richtig. Das muss man natürlich an dieser Stelle auch wissen, aber es ist mittlerweile sehr, 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 sehr gut, weil man hier sehr umfangreiche Datenbasen auch herangezogen hat. Und es ist extrem performant. Wobei man auch sagen muss, auch in dieser Technologieebene wird sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren extrem viel tun, weil gerade auch in der Algorithmik momentan eine enorme Dynamik drin ist. Das heißt, Transformer-Modelle auf Basis dieser, wo die meisten aktuellen Sprachmodelle darauf basieren, könnten durchaus auch durch andere algorithmische Lösungen abgelöst oder zumindest damit kombiniert werden. Das heißt, auch hier werden wir eine andere Art von Interaktion haben. Und nicht zu vergessen ist ja auch eine komplett neue Domäne, die sich mit diesem Bereich entwickelt hat oder ständig zunehmend entwickelt. Und das ist ja auch die Wissenschaft des Promptings selbst. Wie prompte ich optimal, um auch das optimale Ergebnis zu bekommen? Und auch da gibt es natürlich entsprechende Fortschritte, sodass wir hier wirklich auch nochmal in der Technologie in den nächsten 5 Jahren sicherlich einen großen Sprung erwarten können, wo man jetzt schon den ersten großen Sprung kaum verdaut hat. Ja, wobei, wie du richtig sagst, es ist nichts Neues und generative KI hat sich seit den 2010ern sehr intensiv entwickelt. Erst mit Variational Autoencoder Modellen, danach mit GANs sozusagen, die da sehr stark auch eingesetzt wurden, aber sie sind eben durch die Technologie, die du gerade vorhin angesprochen hast, 2022 vor allem der breiten Masse zugänglich gemacht worden. Und das hat natürlich zu einem entsprechenden Hype geführt, der wiederum dazu geführt hat, dass man hier in diesem Bereich extrem viel investiert. Und für uns bedeutet das, wenn man das technologisch betrachtet, unsere Technologie liefert einen zusätzlichen Informationsgehalt, der natürlich dann auch dieses Prompting oder diese Ergebnisse deutlich besser macht, weil ich noch mehr und exaktere Informationen in diese Abfrage liefern kann. Man sieht das auch sehr stark, wenn man beispielsweise die gleiche Frage stellt, aber ohne diese Emotionsinformation oder diese empathische Information dazu, wie unterschiedlich die Antworten des Bots oder eben der Technologie sind und wie viel besser und intuitiver eben durch den Zusatz dieser empathischen Komponenten die Antwort tatsächlich wird. Das heißt, man spart sich auch sehr viel Zeit, weil man einfach eine bessere Antwort bekommt oder eine bessere Interaktion bekommt. Und man hat einen zusätzlichen Intelligenzlevel in dieser Kommunikation. Einen niedrigeren Frustlevel in der Kommunikation, weil man eben deutlich besser wie in einem natürlichen Umgang mitteilen kann, was sozusagen Sache ist. Und was man beim Prompting ja auch wissen muss, ist ja in der aktuellen Technologie mit den Transformern, dass je länger ein entsprechender Prompt ist, umso mehr Rechenleistung, umso mehr Verarbeitungsleistung, umso aufwendiger wird eben tatsächlich auch diese Abfrage. Und es geht ja auch aktuell vor allem eben um den Trend, Modelle so zu gestalten, dass man möglichst wenig Kapazitäten verschwendet, die nicht unbedingt verschwendet werden müssen, weil es ja auch eine Infrastrukturfrage ist. Und deswegen ist alles, was zusätzlich dazu beitragen kann, hier Effizienz zu schaffen, natürlich von Vorteil. Und das kann eben diese zusätzliche Informationskomponente sehr gut liefern.
Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein, was sagen wir, Gespräch quasi habe, Benutzer, Chatbot. Und ich mache das darüber, dass ich bei einem großen Sprachmodell entsprechende einmal die Information gebe, das war das bisherige Gespräch, das ist die neue Äußerung des Benutzers. und sage, generiere mal eine Antwort. Gegenüber, generiere mal eine Antwort. Der Benutzer ist dominant, verärgert. Und dann kriegt man ihm halt eine Antwort, die auf diesen Zustand besser maßgeschneidert ist und dadurch das Gespräch auch besser weiterläuft.
Genau. Prinzipiell ist es so richtig. Man kann eben dadurch, dass man da zwischen den Zeilen liest und diesen Zustand eben mitliefert, zum Beispiel auch relativ gut erkennen, wie zufrieden jemand mit der entsprechenden Antwort war. Und das ist natürlich auch etwas, was für die Optimierung der Interaktion ganz wesentlich ist. Wie gesagt, nicht nur die Zeitersparnis, die da ist, sondern vor allem auch die Zufriedenheitskomponente, die man damit bekommt. Und weniger Frust. Also ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt, dass wir sozusagen irgendwo angerufen haben, ein Bot hat abgehoben und man wollte eigentlich am liebsten schon nach einer Minute mit einem persönlichen Berater sprechen, weil der Bot A vielleicht zwar verstanden hat, spracherkennungstechnisch, was man von ihm will, aber eventuell nicht die Antwort geliefert hat, die man an dieser Stelle braucht, ja, weil er vielleicht eben diese Abfrage gar nicht hatte oder konnte oder irgendwann zum fünften Mal gesagt hat, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Der Frustlevel auf der anderen Seite steigt enorm. Und das wollen Sie weder oder das will man weder, wenn man tatsächlich nur einen Kunden einfach ganz normal jetzt außerhalb der medizinischen Umgebung hat und betreuen will. Man will das nicht, wenn man in Interaktion mit seinem Lieferanten ist. Man möchte das auch nicht, wenn man zum Beispiel als größerer Konzern in Interaktion mit seinen eigenen Mitarbeitern ist oder als auch kleineres Unternehmen, wenn die zum Beispiel hauptsächlich remote sitzen und man eine elektronische Kommunikation macht. Und man versucht eben auch diesen Frustmoment zu eliminieren, damit man im Grunde genommen eine gute Arbeitsumgebung schaffen kann. Und das kann man dadurch, indem man tatsächlich eher empathisch und menschlich auch auf einer automatisierten Ebene agieren kann, im Verhältnis zu dieser reinen klassischen Spracherkennungsabfrage.
Ja. Wenn man uns beide hört, hört man ja schon mal einen deutlichen Unterschied. Und worauf ich anspiele, ist der Dialekt, beziehungsweise in anderen Kontexten Akzente. In welchen Sprachen funktioniert diese Sprachanalyse? Ist das irgendwie abhängig von Dialekten, Akzenten oder nicht?
Nein, die ist nicht abhängig von Dialekten und Akzenten. Es gibt vielleicht entsprechend kleine Erkennungsmerkmale dazu, aber prinzipiell ist im Grunde genommen, wenn man sich das von der Emotionsforschungsseite her anschaut, die Grundemotionserkennung sogar sprachunabhängig. Mhm. Das liegt auch historisch bedingt in der Evolution der Sprache an sich. Aber stell dir vor, wenn du in der Steinzeit warst, da gab es laut Forschern noch keine entwickelte Sprache, so wie wir sie heute haben, sondern das war eher ein Sound-Event-basiertes Kommunikationsaufkommen. Ja? Aber man konnte sehr gut feststellen, wenn einen der eine freundlich oder unfreundlich angegrunzt hat, ob man jetzt da bleiben darf oder laufen soll. Das heißt, die Emotionen gab es auch schon zu diesem Zeitpunkt und die haben sich natürlich auch entsprechend entwickelt. Aber von der Grunddarstellung oder vom Grundbaustein waren sie auch schon ohne die entwickelte Sprache bereits vorhanden. Das heißt, eine Grundemotion ist eben auch ohne einen sprachlichen Unterschied entsprechend zu erkennen. Aber natürlich geht es dann um den Feinschliff und um die Nuancen, um tatsächlich eben kulturell unterschiedliche Abstriche machen zu können. Beispielsweise, und da hat sich auch dieser Wissenschaftsbereich, der nennt sich Effective Computing, das hat sich da sehr, sehr stark weiterentwickelt. Der kam Mitte der 90er Jahre, insbesondere aus dem MIT heraus hoch, war sehr stark bildgetrieben, wie vieles beispielsweise auch in der generativen KI sehr stark bilddominiert oder bildgetrieben ist. Da sind wir auch in Summe, muss man ehrlich sagen, immer am weitesten. Und ist dann eben auch Anfang der 2000er sehr stark in den Audiobereich reingekommen, weil man gesehen hat, Bild ist beispielsweise auf dem Bereich dieser Grad der Erregtheit relativ schwierig oder schlechter anzuwenden als Audio. Muss man natürlich sagen, am Anfang hat man mit diskreten Emotionsklassen sehr stark gearbeitet. Also ist jemand verärgert, ist jemand freudig, ist jemand traurig, ist jemand wütend. Was natürlich aber zu dem Problem geführt hat, dass eben diese Klassen sehr punktuell waren und eben in der Emotionsforschung auch sehr stark zu sehen ist, dass die Art der Emotion, die sich entwickelt, natürlich abhängig ist, sehr oft von einem Ereignis, das davor war, wie sich diese Emotion zusammensetzt. Das heißt, ich habe einen Ärger, der nicht unmittelbar manchmal Ärger ist, sondern das ist eine Kombination aus Ärger und Wut oder Ärger und Trauer oder Ärger und Frust. Und je nachdem äußert sich das dann auch unterschiedlich oder hat unterschiedliche Bereiche. Und wenn ich einen anderen Kulturkreis nehme, äußert sich der Ärger vielleicht überhaupt ganz anders. Und früher hat man eher so Dimensionen genommen, wie wenn jemand besonders laut spricht, wurde das eher mit Ärger konnotiert. Ja, jetzt fahren Sie mal nach Italien. Oder fahren nach Italien, wenn dich da irgendjemand freudig begrüßt, ist er selten ganz leise und sagt, hey, buongiorno. Sondern da geht, ah, buongiorno. Und wenn man eben dann nur dieses eine oder andere Merkmal nehmen würde, hat man natürlich im falschen Kulturkreis die falsche Interpretation. Deswegen hat man natürlich danach, um das besser abgreifen zu können, mit Native Speakern auf diesen Native Daten diese Modelle trainiert. Das heißt tatsächlich eben auch die Kulturkreise abgebildet. Und mittlerweile sind die Modelle an der Stelle so stark, dass die meisten oder größten Kulturkreisgruppen tatsächlich eben da auch Abbildung gefunden haben. Aber ja, natürlich gibt es auch den ein oder anderen Setback. Also wenn wir da 600 afrikanische unterschiedliche Dialekte haben, wird es schon tatsächlich vorkommen, dass beim einen oder anderen mal die Antwort nicht besonders gut passt, weil man einfach hier vielleicht dann doch eine Missinterpretation hat. Man muss eben verstehen, es ist nicht komplett fehlerfrei. Ja? Wie der Mensch aber eben auch nicht komplett.
Ja, klar. Klar, wenn ich jetzt irgendwie bei einer texanischen Hotline bin und da ein sehr höflicher Japaner anruft, das könnte auch zu Missverständnissen führen.
Ja, genau. Also es ist einfach kulturbedingt und gegeben und das ist, wie gesagt, auch menschlich und das macht im Grunde genommen auch diese Technologie extrem menschlich. Und man muss eben wissen, wie sie zustande kommt, damit man sie eben dementsprechend auch interpretieren kann.
Wenn man jetzt sagt, okay, man kann das dem Roboter oder dem Voicebot das beibringen, wo denkst du, sind die vielversprechendsten Anwendungsfelder für diese Technologie? Wo bringt sie am meisten Nutzen?
Sie bringt am meisten Nutzen in der unmittelbaren Mensch-Maschine-Kommunikation, das heißt eben bei den sprachbasierten Chatbots, die für unterschiedlichste Industrieanwendungen oder Produktanwendungen oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Aber in dem Bereich beispielsweise auch, wenn ich eine Art Online-Konsultation im medizinischen Bereich habe, wo zum Beispiel der Facharzt nicht unmittelbar sofort zur Verfügung steht. Oder eben beispielsweise auch als zusätzliches Tool. Man kann ja neben dieser empathischen Zustände auch andere Merkmale aus der biologischen Sprachproduktion ablesen, die im Grunde genommen auch Aufschluss über diverse Krankheitsbilder oder Verläufe oder ähnliche Muster geben können. Und das kann man dann beispielsweise auch während eines Gesprächs unmittelbar mit analysieren lassen, um noch zusätzlich danach eben Informationen beispielsweise zu haben. Oder man lässt es den Patienten, die Patientin zu Hause machen und hat eben longitudinal, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, die Möglichkeit, entsprechende Verläufe besser zu erkennen. Das heißt, hier gibt es ganz, ganz viele Einsatzpunkte. In der Industrie selbst sind die Punkte, wo es am meisten oder die Industrien, die am meisten auf solche Technologie setzen, ganz klar die Forschung oder Marktforschung, wo es insbesondere um Produkt, um Usability-Tests geht und um darum, wie eben bestimmte Dinge angenommen werden oder wie man es verbessern kann. Dann ganz klar eben die Automatisierung in der Kommunikation bei Chatbots, aber beispielsweise auch in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, wie beispielsweise in Callcentern. Wenn es darum geht, eben Kunden oder Lieferanten oder Mitarbeiter automatisiert eben sozusagen zu dem einen oder anderen Informationsgehalt oder nach dem, was man halt sucht, zu bringen. Sehr stark wird es auch eingesetzt in dem Bereich der Automobilindustrie oder IoT, wo es auch darum geht, eben insbesondere nicht nur das Fahrerlebnis und den Cabin Comfort zu erhöhen, sondern beispielsweise auch um sicherheitsrelevante Aspekte an der Stelle mit abzudecken. Das ist aber sehr oft eine multisensorale Variante. Das heißt, gleich wie in der Medizin auch oft sehr multisensoral, da wird weniger mit einem Sensor gearbeitet, sondern mit mehreren, beispielsweise eben auch die Kamera dazu oder beispielsweise eben auch unterschiedliche Gesundheitsdaten, die über Badges oder eine Watch oder Smartwatch oder ähnliches abgefangen werden und kombiniert werden an dieser Stelle. Es ist sehr breit im Einsatz, beispielsweise auch mittlerweile in der Robotik. Das heißt, nicht nur in der Optimierung der Fertigungsstrecken und eben in der Kombination, da wenn Roboter tatsächlich eben mit Menschen gemeinsam beispielsweise in einer Fabrikumgebung arbeiten, sondern eben beispielsweise auch hier für Safety Measures oder im Grunde genommen auch, wenn man tatsächlich mit einem Bot physisch interagiert, ob das jetzt beispielsweise der Roboter ist, der in der Gastro arbeitet oder der eben im Pflegebereich früher oder später eingesetzt werden soll. Die Komponenten werden sehr stark auch im Serious Gaming verwendet, Das heißt, im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, um auch da beispielsweise Stresszustände zu erkennen oder spezielle Trainingsmethoden anzuwenden, bei denen sich eben der Trainee besser fühlt, beziehungsweise eben auch empathische Fähigkeiten, beispielsweise im Umgang mit Patientinnen und Patienten oder zu pflegenden Personen erlernen kann. Es sitzt in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch, wie beispielsweise Optimierung von Kopfhörern, Kombination mit Features wie Active Noise Cancelling oder ähnliches anderes, weil es ja da auch um die Verarbeitung des Audiosignals geht. Das heißt, hier haben wir eine sehr, sehr breite, sehr umfangreiche Palette, wo diese Technologie tatsächlich schon im Alltag Anwendung findet. Und der medizinische Bereich ist zusätzlich eben einer, wo das als nicht komplette, aber zumindest als ein Teilbereich der Sensorik deutlich stärker zunimmt.
Ja, ich hatte ja auch dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr eine Folge aufgenommen, wo es die Diagnose von Parkinson geht, wo man dann eben halt auch an der Sprechweise schon zum Beispiel weitere Hinweise hat, in welcher Phase, in welcher Stadium sich ein Patient befindet. Und wo du das eben mit der Pflege erwähnt hast, ist mir so eingefallen, es gibt ja auch solche Companion-Bots, also Menschen, alleinstehende, ältere, betagte Menschen, da gibt es einfach das Thema Einsamkeit. Und wenn man jetzt... Ich habe jetzt gerade eine Robbe im Kopf, wenn die eben halt so interagiert mit dem Menschen und dann noch versteht, wie fühlt sich der andere Mensch auf der gerade in dem Moment in der Kommunikation darauf reagieren kann, denke ich, ist das nochmal ein ganz anderes Level.
Mhm, absolut. Man hat eine andere Art der Kommunikation und man fühlt sich im Grunde genommen deutlich erleichtert, ja, oder deutlich besser verstanden. Man spricht auch anders. Also wenn wir beispielsweise mit einem Bot oder mit einem Roboter interagieren, in unserer Generation sprechen wir noch anders wie die Digital Natives. Ja, die Digital Natives haben ja beispielsweise komplett gelernt, barrierefrei mit einem solchen Bot umzugehen. Menschen in der älteren Generation haben diese Fähigkeiten manchmal, aber nicht immer und nicht durchgängig. Und je stärker beispielsweise eben sich da auch gesundheitliche Problematiken äußern, und das ist in der älteren Zielgruppe halt des Öfteren der Fall, wie beispielsweise verringertes Hörvermögen oder eben auch andere Dinge, dass man hier beispielsweise eben beginnende Demenzerkrankungen hat oder andere Problematiken. Gerade da ist die Toleranzschwelle, wenn es dann beispielsweise in der Mensch-Maschine-Interaktion zu Schwierigkeiten kommt, deutlich geringer, verständlicherweise. Und gerade da können eben vor allem empathische Bots oder Bots, die eben Zusatzinformationen liefern können, und da sind Stimmbiomarker sehr, sehr stark, einen deutlichen Mehrwert liefern. Das heißt, aus der Kommunikation heraus, wenn ich zum Beispiel eben auch einen älteren Patienten oder eine Patientin in die Kommunikation bringen kann, habe ich nochmal zusätzlich Möglichkeiten, um tatsächlich eben bestimmte Krankheitsverläufe oder Krankheitsbilder zusätzlich mit Informationen zu versehen. Was als Therapeut oder Arzt oder Ärztin für den Behandlungsverlauf wesentliche Informationen liefern kann, was natürlich wieder auf der anderen Seite dem Patienten oder der Patientin wesentlich helfen kann. Das heißt, auch eine stärkere Individualisierung, eine Verbesserung in der Präzisionsmedizin, was die Medikamentierung anbelangt, ist gerade hier mit einer Technologie möglich, die sehr kosteneffizient, sehr günstig und sehr einfach eingesetzt werden kann, weil man hier zumindest mal nur diesen einen Sensor braucht. Mhm. Das Mikrofon ist in fast allen Geräten mittlerweile automatisiert verbaut, mit einer sehr hohen Qualität oder zumindest ausreichenden Qualität für die Analyse. Und insofern kann man hier durch einen sehr einfachen Schritt einen wesentlichen Mehrwert liefern. Wenn man tatsächlich dann eben in die Pharmaforschung oder in andere Bereiche noch mit reingeht, ist es natürlich so, dass man auch hier mit klinischen Studien in Kombination mit Stimmbiomarkern eben zusätzliche Informationen darüber liefern kann, wie es dem Patienten denn geht, beispielsweise vor oder nach einer Intervention oder wenn wir von chronischen Krankheiten sprechen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man beispielsweise hier wieder vor einem Schub steht oder ähnlichem. Das ist auch sehr oft die Frage, wenn wir klinische Studien machen oder hier eben Marker zusätzlich liefern.
In dem Moment kann man natürlich auch zum Beispiel die Medikation für diesen Tag dann anpassen, je nachdem, wie dem Patienten an diesem Tag geht.
Im Grunde genommen ist das etwas, was der Arzt oder die Ärztin entscheiden würde. Das sind wir sozusagen nicht diejenigen und die Technologie ist auch nicht dazu da, genau diese Anpassung vorzunehmen. Das macht der Experte oder die Expertin, sondern wir liefern im Grunde genommen diese Information, was sich beispielsweise verändert hat, entweder punktuell oder über einen längeren Verlaufsweg, sodass man hier besser eben auf den Patienten oder die Patientin eingehen kann. Und Ziel ist dabei natürlich, möglichst frühzeitig intervenieren zu können, wenn man sieht, dass irgendetwas passiert. Und wie dann diese Anpassung tatsächlich erfolgt, ist aber natürlich von der Therapieform abhängig, von dem behandelten oder der behandelten Professionisten abhängig und dementsprechend natürlich auch vom Patienten oder der Patientin und den Möglichkeiten, die man da hat.
Wenn man so flexible und wirkmächtige Technologie hat, dann stellt man sich natürlich fast automatisch die Frage, welche ethischen Überlegungen und Datenschutzbedenken gibt es vielleicht beim Einsatz dieser Emotionserkennungstechnologien? Wie können wir die verantwortungsvoll einsetzen?
Im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir in den Bereich der Ethik gehen, muss man immer sehr, sehr stark unterscheiden. Also die unterschiedlichen ethischen Felder. Wenn Sie in der Medizinethik tätig sind, werden Sie andere Schwerpunkte setzen als wie in der Wirtschaftsethik. Das heißt, das Schlüsselwort an dieser Stelle ist für mich immer Balance. Ja? Im Grunde genommen geht es vor allem darum, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Daten zu haben und möglichst faire Entscheidungen. Das ist die Grundlage. Und hier eben Methoden zu haben, die möglichst frühzeitig eben auf diese fairen Entscheidungen mit einem entsprechenden Hinweis oder die halt auch entsprechend integrieren in die Abläufe. Sogenannte Bias Mitigation ist hier ganz wichtig. Bias, das sind Verzerrungen, die sich eben aus den Daten ergeben können oder beispielsweise aber auch dadurch ergeben könnten, dass man den falschen Algorithmus auf das falsche Problem oder anwendet. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Arten mittlerweile von Biases. Es ist ein relativ frisches Forschungsfeld, insbesondere eben auch seit dem Aufkommen von generativer oder verstärkter Konsumentenaufkommen von generativer KI, nennen wir es so. Mhm. Und ist im Grunde genommen ganz wesentlich. Das fängt an bei den Daten selber, dass man beispielsweise keine ausgewogenen Datenkohorten hat, geht weiter darüber, dass man beispielsweise Messfehler in den Daten hat oder geht weiter darüber, dass man auch die Entscheidungen, die auf Basis dann des Algorithmus gefällt werden, beispielsweise nicht mehr hinterfragt, einen sogenannten Automation Bias und automatisch sagt, naja, die KI hat das ja gemacht, brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, hinterfrage ich das Ergebnis, dann mache ich gleich weiter. Oder den Popularity Bias in den Daten selber, wo man sagt, naja, also der Artikel wird immer besser gerankt, deswegen ist er vermutlich richtiger, was aber gar nicht der Fall sein muss. Nur weil er halt einfach öfter verwendet wird, heißt es ja nicht, dass der Content automatisch richtig ist an dieser Stelle. Mhm. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von diesen Verzerrungen. Es ist ein ganz spannendes Feld und fängt eben auch noch weiter an, wie designe ich im Frontend, für welche Zielgruppe, wie führe ich die durch und generiere ich beispielsweise schon Bias dadurch, dass die Leute beispielsweise gar nicht mehr in der Lage sind, einen bestimmten Weg nachvollziehen zu können oder anders eingeben, weil sie beispielsweise nach 5 Minuten schon gar keine Aufmerksamkeit mehr haben, diesen Fragebogen weiter auszufüllen. Diverse Dinge eben, die man hier betrachten muss oder wo man eben versucht, diese Verzerrungen zu entzerren, um ein möglichst ausgewogenes, ausgeglichenes und faires, ausbalanciertes Ergebnis zu bekommen. Das ist an der Stelle aus ethischen Gesichtspunkten extrem wichtig. Das zweite ist natürlich wirklich, ich hatte es vorher schon angesprochen, dieses Thema Verantwortung. Und da ist man sich auf der ethischen Seite immer sehr einig. Die Verantwortung muss und darf nur beim Menschen verbleiben und nicht eben beim Algorithmus. Jetzt ist es so, dass man sehr oft denkt, durch diese vermeintliche Intelligenz, ja, die ein solcher Algorithmus besitzt, indem er vermeintlich intelligent antwortet, tatsächlich ist es hauptsächlich Statistik, kann ich mich ja eben, wie gesagt, auf diese Ergebnisse komplett verlassen. Und da ist eben ganz klar ethisch zu beachten, nein, das kann ich nicht. Also es trifft mich doch durchaus die Verpflichtung, kritisch zu hinterfragen, nachzudenken oder gewisse Risikopunkte zu setzen und auch zu benchmarken, ob eben auch die Ergebnisse, auf die ich mich da nicht ganz automatisiert hoffentlich verlasse, auch durchgängig oder möglichst überwiegend dem entsprechen, was für die Verwendung eigentlich an der Stelle gedacht ist. Und dann muss man vor allem eben auch beim Einsatz von empathischer KI wirklich ganz genau nochmal feststellen und festhalten, es ist nicht so, dass eben der Algorithmus ein Bauchgefühl erkennt. Ja? Mhm. Es ist genauso fehleranfällig, wie der andere Mensch fehleranfällig ist. Es ist ein bisschen weniger fehleranfällig als der Mensch gegenüber. Ja? Das ist mittlerweile tatsächlich so der Fall. Und punktuell ist die KI momentan in sehr vielen Bereichen besser, aber auch das holistische Bild in Komplettierung zu sehen, da ist der Mensch nach wie vor deutlich fitter und deutlich besser. Und gerade diese Grauzone oder diesen Kontext muss man an der Stelle natürlich auch beachten. Also es ist eine mächtige Technologie, aber kein Allheilmittel und es befreit mich als Mensch nicht davor, mir selber Gedanken zu machen. Und die Gefahr besteht eher darin, als dass man diese Technologie anders einsetzt. Und das große Damoklesschwert, das ja auch bei der KI-Verordnung permanent über einem gehangen war, war ja eben dieses, oh, wir wollen kein Scoring-Modell, wie in anderen Teilen dieser Welt vorhanden gibt. Und das ist eine Art von Technologie, da könnte sowas passieren. Im Grunde genommen kann man das nicht verhindern, indem man zum Beispiel sich komplett dieser Art von Technologie verweigert, sondern man muss im Grunde genommen auch sehen, in welcher Art und Weise man die mittlerweile einsetzen kann. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, hin von der kompletten Anonymisierung und Nichtrückführbarkeit beispielsweise auf die einzelne Person bis eben dazu hin, dass man eben beispielsweise eben auch der einzelnen Person mehr Verantwortung geben darf und soll und kann, wie sie mit diesen Daten beziehungsweise auch mit diesen eigenen Informationen besser umgeht. Und da ist ein ganz großer Bereich die Bildung, wo wir halt einfach deutlich besser arbeiten müssen, um tatsächlich diese Technologien zu verstehen und auch verantwortungsvoll einsetzen zu können.
Wir haben ja gesehen, wie vielseitig das einsetzbar ist, welchen großen Nutzen das stiften kann. Und man möchte ja auch keine Küchenmesser verbieten, weil man damit eben halt auch Menschen umbringen kann. So muss man eben auch hier gucken, die Technologie als solche ist ja nicht böse oder schlecht oder gut oder sondern es geht um den Einsatz, um konkrete, was passiert damit, wenn die KI erkannt hat, was welche Emotionen der Mensch hat, wie wird das dann eingesetzt? Und da muss man natürlich drauf schauen.
Genau.
Wir hatten eben schon so ein bisschen, als wir über die großen Sprachmodelle gesprochen haben, hast du schon mal davon gesagt, ja, da wird sich in den nächsten 5 Jahren nochmal ganz viel tun. Wenn ich jetzt nochmal so in die Zukunft gucke und das ein bisschen breiter gucke, die Zukunft von empathischen Bots, wie sieht die aus? Welche großen Schritte oder Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Technologie siehst du?
Große Herausforderungen sehe ich insbesondere dabei, dass wir in Europa zu wenig Daten haben, der Europäer. Ja, wir haben sehr starke Datenschutzregulatorien, die es europäischen Firmen sehr schwierig macht, in dem Bereich wettbewerbsfähig mitzumachen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Konkurrenz aus dem Ausland, die über gamifizierte Möglichkeiten ganz andere Daten abfragt, als wir es sozusagen können. Und die größte Gefahr sehe ich in Summe nicht nur bei der Entwicklung von empathischen Bots, sondern generell bei der Entwicklung von entsprechenden Modellen, dass sich der geneigte Europäer im Grunde genommen aus der relevanten Kohorte verabschiedet, weil eben nicht repräsentiert ist oder nicht ausreichend gut in den Daten die Repräsentationen stattfinden, die eben den klassischen Europäer an der Stelle ausmachen. Das muss man auch an der Stelle sehen. Also Datenschutz hat immer 2 Seiten. Einerseits natürlich eben habe ich den Schutz dessen, dass ich mich nicht nach außen exponieren muss. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schauen, wenn es diese Art von Technologien in der Entwicklung gibt, komme ich vor? Komme ich nicht vor, ist davon auszugehen, dass die Technologie für mich nicht so gut verwendbar ist wie für andere, die in diesen Daten repräsentiert sind. Das liegt in der Natur der Sache dieser Technologien. Und das muss man an der Stelle verstehen. Man kann dann sagen, ja, ist mir egal, ja, dann ist es für mich nicht anwendbar, ich nutze es eh nicht. Oder man sagt, ja, wenn ich es nutzen will und das wird schon immanent wichtig sein, weil die Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich verwende das Internet nicht, aber es sind relativ wenige mittlerweile. Die meisten haben es doch irgendwie in den einen oder anderen Alltag integriert. Dann ist es eben so, dass man hier entsprechend nicht an diesen Sachen ausreichend gut teilnehmen kann. Und das ist, glaube ich, durchaus auch eine ganz gefährliche Form der Verweigerung. Und da müssen wir schauen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, nicht nur wettbewerbstechnisches Unternehmen, sondern eben tatsächlich auch menschlich. Das ist für mich eine schwierige Herausforderung in den nächsten Jahren, die man auch regulatorisch ansetzen muss, wo man eben schauen muss, dass man da nicht ins Hintertreffen gerät. Und man sieht hier ja schon die ersten Tendenzen, dass bestimmte Produkte, die große amerikanische Unternehmen beispielsweise machen, nicht mehr in vollem Umfang in Richtung Europa sozusagen dann ausgeliefert werden. Die Frage ist, ob man das wirklich will. Und ich glaube, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Da gibt es auch noch keine abschließende Antwort dazu. Aber man muss sich die Gedanken darüber machen. Das ist wesentlich und das wird in den nächsten paar Jahren sicherlich auch noch ein ganz großer Umtreibefaktor sein, um zu schauen, wie wir in Zukunft mit diesen Ansätzen umgehen oder was sich da bei uns tun wird.
Das war der erste Teil meines Interviews mit Professor Dagmar Schuller. Im nächsten Teil tauchen wir tiefer in die verschiedenen medizinischen Anwendungsfälle von empathischen Bots ein und sprechen darüber, wie die Technologie Krankheiten wie Multiple Sklerose anhand von sogenannten Biomarkern in der Stimme frühzeitig erkennen kann. Außerdem spreche ich mit Professor Schuller über die Auswirkungen des EU-AI-Acts auf europäische Unternehmen und wir diskutieren, ob der starke Datenschutz in Europa die Entwicklung innovativer KI-Technologien behindert. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Bis zum nächsten Mal.